Not one more bet. Diese Folge ist anders. Heute geht es um uns, um dich, um Tierärztinnen und um die Menschen dahinter. Es geht um psychische Gesundheit und was wir alle dafür tun können. Dazu eine wichtige Info vorab. Wir geben uns hier Mühe, das Thema wissenschaftlich fundiert anzureißen, ganz wie ihr es von uns gewöhnt seid. Allerdings können wir hier nur Denkanstöße geben. Wir können ein Spotlight auf die Thematik setzen. Was wir nicht können, ist echte Hilfe zu leisten. Wir berichten hier von persönlichen Erfahrungen und von Lernprozessen, immer in der Hoffnung, dass du daraus etwas mitnehmen kannst. Informier dich, lerne über das Thema und hol dir wirkliche Hilfe, sobald du sie brauchst. Not one more bet. Hallo Karim.
Hallo Jana.
Na, wie geht's dir heute?
Gut. Mir geht es ganz unpassend zu dem Ärztenthema sehr gut. Ich habe hervorragend geschlafen, weil meine Tochter festgestellt hat, dass Sandkästen eine feine Sache sind, sich da sehr viel bewegt hat und dementsprechend letzte Nacht nur einmal aufgewacht ist. Und es ist,
die Definition für Luxus, von Luxus für Eltern, oder?
Ja, ich fühle mich, als hätte ich alle Espresso der Welt getrunken. Ich bin einfach so wach. Es ist, mal gucken, wie lange das anhält. Und bei dir?
Ich bin nicht so wach, aber vielleicht kannst du unsere Energie ausgleichen.
Ich versuche es. No pressure, aber ich versuche es. So, wir haben ja heute, ich leite mal kurz ein bisschen ein. Wir haben, eigentlich hatten wir heute ein fast genauso ernstes Thema, nämlich Onko geplant. Das machen wir dann in einem anderen Podcast, wiederholen wir das. Aber ich meine, wenn ihr uns hier zuhört, dann seid ihr zu 90% Tiermedizinerin oder Tiermediziner, beziehungsweise Studentinnen oder Studenten. So. Und dann habt ihr es wiederum zu 90% wahrscheinlich mitbekommen, dass gerade Not One More Vet sehr aktuell ist. Für die restlichen 10%, die das vielleicht noch nicht gehört haben, es geht um die erhöhte Suizidrate unter Tierärztinnen und Tierärzten weltweit. Und das ist ein extrem ernstzunehmendes Problem, ist jetzt gerade wieder hochgekocht, weil es halt wieder sehr aktuell wurde. Und Jana und ich, uns liegt dieses Thema sehr am Herzen, weil uns ihr am Herzen liegt und wir das halt irgendwie einfach unseren Teil so ein bisschen dazu beisteuern wollen, dass es vielleicht irgendwann mal besser wird. Ne, das ist nur ein kleines Puzzlestück hier und du hast das ja schon gesagt, Jana, und wir versuchen uns dem Ganzen etwas, wie wir das halt immer machen, logisch zu nähern und hoffen, dass wir einfach so ein bisschen rechts und links einordnen können und ja, vielleicht so ein paar Impulse geben können für dieses sehr ernste Thema, weil es einfach in keiner Welt akzeptabel ist, dass wir mit unserem tollen Beruf eine erhöhte Selbstmordrate haben. Und das ist ja quasi nur die Spitze des Eisbergs, die sehr dramatische Spitze des Eisbergs. Im Endeffekt, das Ganze darunter ist ja, dass unser Berufsstand einfach massive Probleme mit Mental Health Problemen hat. So. Und das wollen wir heute mal versuchen, so ein bisschen zu umreißen und dazu mal unseren Senf zu geben, oder? Habe ich das so zusammengefasst?
Ja, ich denke. Okay. Denk schon. Gut. Auf jeden Fall.
Darf ich starten?
Natürlich. Ja, ich bin sehr gespannt. Deine Frau, du hast zumindest kurz am Anfang erzählt, dass deine Frau in dem Thema ein bisschen beheimatet
ist. Ganz genau.
Meine
Frau ist Psychologin, Wirtschaftspsychologin und die hat promoviert zu Kreativität in Unternehmen, aber da ging es halt auch ganz viel darum, wie müssen denn Unternehmen gestaltet sein, dass die Leute sich wohlfühlen, weil dann halt natürlich irgendwie Kreativität besonders gut wachsen kann. So. Und sie hat mir so, das ist ein Video, das habe ich im Februar 2019 gemacht, da geht es, darum habe ich so ein bisschen aus meiner Zeit.
Da warst du noch in den Kinderschuhen, Karin.
Da hatte ich wirklich gerade angefangen. Ich glaube, das ist eins meiner ersten Videos.
Ja. Kannst du es noch gucken oder
nee, ist cringig? Ich hab's heute Morgen tatsächlich nochmal geguckt und ich find's mittel cringe. Es ist okay. Aber da habe ich über meine Zeit in der Klinik geredet, weil meine Zeit in der Klinik war scheiße. Das muss ich mal so ganz deutlich sagen. Komme ich später dazu, warum. Ich möchte mich hier aber nicht beklagen, sondern wir möchten das einfach mal ein bisschen einordnen. Und meine Frau hat mir ein Modell damals genannt. Das ist das Gratifikationsmodell und das hat für mich an vielen Stellen, dachte ich mir so, jetzt verstehe ich es. Das Gratifikationsmodell geht wie folgt. Es gibt, wenn du dir deinen Beruf anguckst, drei Bereiche, in denen du Gratifikation, also Befriedigung, erfahren möchtest. Und in der optimalen Welt sind alle drei Bereiche bedient. Und je weniger Bereiche du hast, desto schwieriger wird es. Die Bereiche sind Moneys, also dein Gehalt, Bestätigung von außen und Bestätigung von innen. Und da ja, wird eigentlich schon deutlich, wo das Problem ist, weil davon einfach sehr viel wegfällt bei uns. Die Moneys irgendwie, so, ja, das ändert. Du hast auch den Eindruck, dass es sich gerade so ein bisschen ändert, oder?
Ja, sehr kleinschrittig, sehr langsam. Aber ja, es fängt ja gerade an.
Ja, und das ist ja so ein bisschen das Ding, dass, ne, wenn wir sagen, es fängt gerade an, die Bezahlung ist einfach immer noch unterirdisch in der Telemedizin, aber es wird zumindest langsam besser. Nichtsdestotrotz ist in ganz, ganz vielen Bereichen, gerade in so, ich nenne das mal Gatekeeping-Jobs, also, oh, ich möchte ein Diplomat machen, dann musst du halt irgendwo ein Internship, eine Residency machen. Hast du keine Wahl. Und die Arbeitgeber wissen das und manche sind dann halt arschig und sagen, wie bei mir damals in der Uniklinik, ja gut, dann zahlen wir dir halt 1200 Euro und den Rest zahlen, ich mache jetzt Gänsefüßchen in die Luft, den Rest zahlen wir dir in Lehre aus. BS. Aber so ist das halt und ich habe das damals mit mir machen lassen, sollte man heute nicht mehr machen, kommen wir am Schluss zu, aber das Drittel des Gratifikationsmodells Geld fällt bei ganz vielen weg, weil man da einfach keinerlei Befriedigung erfährt, weil das Gehalt unterirdisch ist. Bleiben noch Bestätigung von außen und Bestätigung von innen. Bestätigung von außen, ne?
Ja, ja, dazu kommt, darf ich kurz einhaken? Dazu kommt, dass, also, es ist ja nicht nur so, dass die Bezahlung oft einfach nicht gut ist, sondern auch noch on top, dass man kaum einen Einfluss drauf hat. Also wir haben A, keinen festgelegten Tarifvertrag, das heißt keinerlei Leitlinien, an denen sich orientiert wird, beziehungsweise ja, es gibt so ein paar Empfehlungen, aber eben keinen Tarifvertrag. Das heißt, im Prinzip herrscht ja eigentlich bei uns so ein System wie in der freien Wirtschaft. Das heißt, du als Arbeitnehmer gehst zu deinem Arbeitgeber und sagst, nach einer gewissen Zeit, die du Erfahrung gesammelt hast, hallo Chef, ich hätte gerne mehr Geld. Oder in unserem Fall wahrscheinlich, hallo Chefin. Und das ist eigentlich, wäre ja quasi der Mechanismus, in dem unsere Branche funktioniert. Das macht aber ja kaum einer. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite den Mangel eines Algorithmuses, der klar festlegt, okay, nach den ersten 6 Monaten bekommst du so viel mehr, nach den ersten 12 Monaten bekommst du so viel mehr und so weiter. Für eine Zusatzqualifikation gibt es so viel mehr, für eine Approbation, für einen Doktortitel gibt es so und so viel mehr. Das ist nicht festgelegt. Das heißt, man hat weder irgendwie so den Überblick und so eine klare Aussicht, auf die man sich einstellen kann, noch hat man die Kontrolle, weil man es nicht wirklich verhandeln kann, beziehungsweise wenn man es versucht, meistens nicht zum Punkt kommt. Das heißt, wir befinden uns da so ein bisschen in einem luftleeren Raum.
Ja.
Ja, also nicht nur das Geld an sich, sondern für mich ist da auch immer ganz stark dieses Kontrollgefühl mit assoziiert.
Total, weil das natürlich mangelnde Kontrolle wieder zur Hilflosigkeit führt und das ein extrem unangenehmes Gefühl ist, wie jeder weiß. Ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, dass es immer noch stigmatisiert ist, überhaupt über Geld zu reden und nachzudenken.
Definitiv, auf jeden
Fall.
Was
halt Quatsch ist. Psch, verratet's keinem. Aber über Geld nachdenken ist okay. Geld ist nicht böse, Geld ist neutral. Also, ne, Geld ist.
Und man ist auch kein Arsch, wenn man nach mehr fragt. Nicht.
Wer Leistung bringt, hat Geld verdient. Punkt. So funktioniert halt unsere Welt irgendwie. Und ich kann auch nicht irgendwie mir von Lob oder sonst irgendwas irgendwie ein Brötchen kaufen. Deshalb, Geld ist halt einfach wichtig. Diese Realität muss man einfach akzeptieren. Geld ist neutral, ja.
Ja, und kein Tierarzt wäre irgendwo angestellt, wenn er nicht das Geld verdienen würde. Also eine Praxis hält sich ja nicht Tierärzte, weil die sich selbst finanzieren, sondern die machen ja ordentlich Gewinn.
So. Also Geldthema, schwierig, fällt weg. Damit haben wir noch zwei, Gratifikationen von außen und von innen. Von außen bedeutet einerseits natürlich von den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern, von den Tieren in einem gewissen Rahmen. So, aber die sind, also ich meine, denen kann man keinen schlechten Vorwurf machen, dass sie nicht dankbar sind, wenn man sie behandelt. Und ganz, 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 ganz wichtig, Kollegen und Vorgesetzte. So. Und da kann jetzt jeder mal für sich selber überlegen, wie das passt. Ich kann für mich sagen, dass es damals in der Uniklinik halt überhaupt nicht gepasst hat, weil man einfach kein Lob bekommt. Mhm. Punkt. Gibt's einfach nicht. Also man hat keine positiven Emotionen verdient. Im Gegenteil, Ja, ist doch so, oder?
Du bist ein dummer kleiner Intern, fühle ich
ja,
auch so.
Ja, ganz genau. Und das wird einem an jeder Ecke gesagt und es wird vor allem, ich finde, es wird Studenten schon gesagt. Allein, also, was ich möchte ist, dass wenn ihr das hört, dass ihr so ein bisschen achtsam seid und die Mechanismen erkennt und dann für euch selber einordnen könnt. Weil ich weiß, dass ich damals massive Probleme hatte, weil ich die Mechanismen nicht erkannt habe, dachte, das wäre normal und mich dementsprechend verzweifelt fühlte.
Und man sich ausgeliefert
ganz genau
fühlt.
Aber wenn man weiß, dass das alles BS ist und dass man diese Mechanismen erkennt, ne, und dafür sensibilisiert ist, dann ist es, glaube ich, schon mal ein Ticken besser. Fangen wir nur mal als Studentin und Student an. So dieses, ich weiß noch, dass ich in der GYN war und dann wurde gesagt, da hat ein Angestellter gesagt, ein Tierarzt, ja, die jungen Kollegen, und dann wurde vom Prof gemaßregelt, dass das ja keine Kollegen seien, die müssten sich das erstmal verdienen und die seien ja erstmal nur irgendwie dumme Studenten. Das ist schon Hazing. Ja, also das ist schon ein bewusstes Machtausüben, ein Unterschied demonstrieren und ein Kleinhalten. Und das ist schon Bullshit, weil wenn ihr Studenten seid, dann habt ihr euch eure Lorbeeren schon verdient. Ja? Dass ihr überhaupt das studiert, ist schon krass. Dass ihr von Semester zu Semester kommt, ist krass. Und wenn ihr Tierärzte seid, dann seid ihr ultra krass. Das möchte ich nur noch mal so als Beispiel geben.
Dazu kurz, ich war vor langen Jahren, war ich auf einem Kongress. Boah, da war ich im Studium, das ist bestimmt schon 5, 6 Jahre her, weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat da die Frau Professor Hartmann, war das, glaube ich, die aus München, ne, die hat sich irgendwie die Frage gestellt, warum wir quasi relativ schlecht klinisch ausgebildet aus dem Studium rausgehen und was andere Länder da anders machen. Und die hat ganz deutlich diesen Unterschied zu den USA aufgezeigt, dass da das Selbstbewusstsein der Studenten im Studium sehr viel stärker gefördert wird. Und dass die halt einfach, allein dass sie, dadurch, dass sie das Gefühl haben, sie können schon ein bisschen was, sind sie klinisch, trauen sie sich mehr und machen Sachen. So, während wir quasi als kleine, nackte, blinde, taube Nestlinge aus dem Studium fallen und erstmal das Gefühl haben, Hilfe, wo ist Mami?
Ja, aber ich möchte da hinzufügen, ich habe das Gleiche, als ich in England gearbeitet habe, beobachtet, dass da auch die Studentinnen und Studenten schon dachten, dass sie auf Wasser laufen können. Die wussten aber auch nicht mehr als wir, die konnten auch nicht mehr als wir, die hatten nur eine andere Einstellung dazu. Das muss man halt klar sagen. Also wir können alle, ihr da draußen, ihr könnt alle exakt das Gleiche, nur fühlen wir uns halt nicht so. Aber wenn man sich das bewusst macht, kann man versuchen, da ein bisschen aktiv gegenzusteuern, finde ich.
Ja, definitiv.
Ja. So, jetzt haben wir diesen Bereich Gratifikation von außen, da muss man halt sagen, es gibt immer noch viele alte Leute in der Tiermedizin, die irgendwie in Chefpositionen sind und die hat ganz klar die Meinung vertreten, ach, das war doch früher noch viel schlimmer, stellt euch mal nicht so an. Kurz mal Hand hoch, wer diesen Satz schon mal gehört hat. Und das ist Quatsch. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch, macht euch das einfach bewusst, dass das Bullshit ist und nichtsdestotrotz fällt damit auch der zweite Punkt weg, Gratifikation von außen. Und dann bleibt nur noch eine Sache übrig, um irgendwie in seinem Beruf und seinem Leben damit so glücklich zu werden an dieser Stelle. Und das ist die Gratifikation von innen. Und das bedeutet, dass man aus sich selbst heraus, man nennt das intrinsische Motivation, sich motiviert, wie der Name schon sagt. Und dass man halt sagt, okay, alles klar, ich berufe mich jetzt auf mich selber, ich weiß, warum ich das mache, ich will ja Tieren helfen, ich will die Welt verbessern, ich will ein besonders guter Arzt werden, ich möchte einfach ganz viel erreichen und Gutes tun und daraus zieht man dann die gesamte Befriedigung, nicht nur für dieses eine Drittel, sondern auch für die anderen zwei Drittel mit. So. Und das führt dann zu vielen Problemen, wenn man sich in diesen einen Bereich verrennt sozusagen.
Ja.
Genau.
Definitiv.
Du hattest das in der Vorsprechung für diesen Podcast gesagt, Jana, dieses, dass man, wie heißt das, Emotional Fatigue oder wie heißt das? Caregiver Fatigue?
Compassion Fatigue,
genau. Ja, erklär doch mal bitte.
Im Prinzip geht es darum, dass Ja, ich glaube, die Übersetzung wäre so ein bisschen abstumpfen. Mhm. Dass man mit so vielen hochemotionalen Situationen in so einer hohen Abfolge frequentiert ist, ohne die richtig im Prinzip zu verarbeiten, für sich einzusortieren und zu bearbeiten, dass man da ja so ein bisschen in einen Abstumpfungsprozess gerät und vor allen Dingen auch selber sich nicht mehr reindenken kann. Also man ist auch, das hängt halt auch mit dem Workload, mit dem schieren Arbeitspensum zusammen, dass man für sich selber in dem Moment nicht die Kapazität sieht, sich in eine andere Person reinzudenken. Und das bedeutet im Kundenkontakt natürlich, dass wir Menschen, die gerade ein hochkrankes Tier haben und irgendwie eine Tonne von Entscheidungen treffen müssen und total unsicher sind, wie es jetzt weitergeht und eigentlich eine starke Beratung und eine sehr gute Begleitung von ihrem Tierarzt brauchen, dass wir das denen nicht geben können, weil wir in dem Moment nicht in die Position gehen können, zu sagen, okay, ich fühle mich in dich rein und wir machen das jetzt zusammen, ja, wir finden hier irgendeinen Weg. Sondern der Weg, den man quasi dann auf der anderen Seite wählen muss, ist, ich muss in mir selber einen Schritt zurückgehen. Ich muss mich abschotten von diesem Gefühl, weil so viel kann ich nicht handeln. Das ist natürlich alles nichts, was aktiv passiert und abläuft, sondern das ist was sich einschleicht und was mit einer gewissen Überforderung einhergeht und was in meinen Augen auch mit ein bisschen mangelnder Bildung einhergeht. Mhm. Also, ja, da sind wir wieder bei der Kritik am Studium. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, das ist unsere, da würde mich deine Meinung gleich zu interessieren, aber ich habe das Gefühl, wir haben manchmal so diese Naturwissenschaftler-Arroganz, die halt, also jetzt muss ich wieder von meinen Sozialarbeiterfreunden erzählen, womit die sich manchmal am Tag beschäftigen, ja, was, wenn die mir so erzählen, was so deren Arbeitsinhalt an dem Tag war. Ich sitze manchmal da und denke mir, ist das dein Ernst? So, das sage ich natürlich nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, mit so kleinen Details haltet ihr euch so lange auf. Und das, ihr beschäftigt euch mit Sachen, die, also da geht es dann wirklich um einzelne Gespräche oder es geht um einzelne Situationen, ja, mit irgendjemandem oder wie man die, also wirklich sehr, sehr kleinteilig. So, und ich ertappe mich dabei, wie ich dann denke, boah, ey, was ein Bullshit. Im Umkehrschluss ist aber genau das Wichtige. Und genau das fehlt, wenn wir später quasi an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wir können nicht mehr, es ist alles zu viel. So, dann ist genau das nicht passiert. Und ich meine, da gibt es natürlich eine Range, in wie ausufernd man das betreiben muss und einzelne Situationen besprechen, bewerten und ja nochmal neu aufrollen muss. Aber im Endeffekt fehlt uns dieses Verständnis, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, würde aber vermuten, dass es ja, bei anderen auch
dir.
So ist.
Also ich stimme dir auch komplett zu.
Dieses Verständnis, ja. Total. Wie wichtig so diese kleinen Dinge im Alltag sind und wie differenziert man im Prinzip über die Details nachdenken muss, ist, glaube ich, den allerwenigsten bewusst. Im schlimmsten Fall, ja, ergeben sich so diese Compassion-Fatigue-Strukturen. Und ich muss sagen, kann das nachvollziehen und mir fällt das auch immer wieder auf, besonders, dass man, wenn man selber im Kopf, keine Ahnung, du hast noch 4 Leute warten und dann hast du aber jetzt gerade den Kunden vor dir stehen und du merkst im Nachhinein, nachdem das Gespräch vorbei ist, erst, oh Mist, den hätte man mehr auffangen müssen.
Ja.
Abgesehen davon, dass ich keine psychologische Ausbildung besitze und überhaupt nicht weiß, wie man Menschen auffängt, im fachlichen Sinne, noch so ein Punkt, hat man manchmal nicht die Kapazität zu begreifen, wann es gerade nötig ist. Und der Punkt, der mich aber daran wirklich regelmäßig schockiert, ist, dass man das sogar den Kollegen gegenüber entwickelt. Mhm. Oder zumindest habe ich das schon beobachtet bei mir. Dass ich jemanden sehe in einer Situation, an die ich mich, wenn ich mich zwinge, da jetzt kognitiv reinzugehen, an die ich mich erinnern kann, dass ich an diesem Punkt schon war. Und dass ich mir in dem Moment ein anderes Verhalten von meinem Umfeld gewünscht hätte. Und in dem Moment bin ich dann Umfeld und ich kann das aber nicht liefern. So, und dann sitze ich hinterher da und denke mir so, ja, du hast jetzt genau, für denjenigen, der jetzt quasi nach dir kam, in Anführungsstrichen, hast du genau 0, gar nichts besser gemacht. Obwohl du es weißt, obwohl du schon da warst und obwohl du dir gedacht hast, Wieso hilft mir hier gerade keiner?
Ich muss aber dazu sagen, also diese Situation kennt jeder von uns, glaube ich, der klinisch gearbeitet hat. Ich muss aber sagen, dass ich höre so ein bisschen bei dir raus, dass du dich da auch für ein bisschen irgendwie ärgerst, über dich selber ein bisschen Scham irgendwie mitschwingt und so. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Situation zu erkennen einmal und dann zu verstehen, wo sie herkommen und am Ansatz quasi was zu machen, dass man gar nicht in diesen Fatigue-Modus reinkommt, weil wenn man da einmal drin ist, dann kann man da nichts mehr für. Dann bist du halt als Selbstschutzmechanismus einfach nicht mehr in der Lage, irgendwie so viel nach außen zu geben, weil du dich selber, ja, literally schützen musst. Und wenn du das schon feststellst, das ist ja schon voll der gute Schritt, der irgendwie den allermeisten leider noch nicht gelingt. Und wenn man dann irgendwie guckt, dass man, was man am Ansatz machen kann, um da gar nicht erst in diesen Modus reinzukommen, dann ist viel gewonnen, denke ich, oder?
Ja, definitiv. Klar, das muss viel früher ansetzen, natürlich.
Ja, und ich meine, also, um jetzt mal, ne, wir haben jetzt so ein bisschen die ein Teil der Problematik umrissen, ja, also das ist ein Modell aus der Psychologie, das halt das ist sehr bekannt und das ist auch validiert und so, aber es ist natürlich, wie alle Modelle, bildet es nur einen Teil der Realität ab, aber es ist, denke ich, ein Großteil und ein wichtiger Teil. Nichtsdestotrotz.
Ja, vor allen Dingen, weil es der Teil ist, sorry, dass ich dich unterbreche, das ist der Teil, der mit am höchsten, am meisten zu einer Suizidgefahr beiträgt. Also von diesen ganzen psychologischen Problemen ist eine Compassion Fatigue ein prognostisch schlechter Faktor, sage ich mal so. Dann wird's kritisch irgendwann. Aber nicht nur von der psychologischen Seite. Also ich meine, es ist ja auch, wenn man jetzt mal, ich sag, wenn man Schwierigkeiten hat, sich da mit einer gewissen Selbstliebe und einem Mitgefühl für sich selber reinzudenken, dann kann man es ja auch von der anderen Seite angehen, weil jemand, der in dem Modus ist, sich selber schützen zu müssen, der ist nicht mehr konzentriert und der macht definitiv mehr Fehler.
Definitiv. Also auf jeden Fall, ja. Und das ist jetzt im medizinischen Beruf eher schwierig. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen den Schwung machen, wir haben jetzt so das Problem umrissen, was man denn machen kann. Weil wenn man sich der Mechanismen bewusst ist, das ist, glaube ich, der allererste wichtigste Schritt und ich glaube auch der schwierigste Schritt, diese Mechanismen wahrzunehmen und dann da als Studentin irgendwie zu stehen und zu sagen, ah, okay, der Typ, der, ich muss mich jetzt nicht schlecht fühlen, der Prof ist einfach ein Arschloch. Der verhält sich gerade so, weil er das irgendwie, kann man Mitgefühl haben, aber er ist halt ein Arschloch. Und genauso irgendwie bei sich selber, dass man sagt, oh Mist, wie du das vorhin gemacht hast, ich habe jetzt meiner Kollegin oder meinem Kollegen nicht das Mitgefühl gemacht, dass er oder sie verdient hat, weil vorher irgendwie das und das bei mir schiefgegangen ist. So, und wenn man diese Mechanismen einmal mitbekommt, so achtsamkeitsmäßig, dann ist es, glaube ich, cool, wenn man sich weiter informiert. Und das, was ich halt wirklich ganz, ganz toll finde, ist, wie viele Ressourcen es da mittlerweile gibt. So, allein auf Instagram, was für geile Mental Health Accounts es da gibt, die halt einem Tipps geben, wie man so ein bisschen achtsamer da durchgehen kann und dass man, wo man sanft dagegen steuern kann, gegen so negative Abwärtsspiralen. Das, also, ne, Disclaimer, das ersetzt alles keine Therapie, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal zu. Aber das hilft auf jeden Fall, diese Wahrnehmung des Problems einzusetzen und dann weiterzumachen und dann zu sagen, alles klar, ich muss jetzt nicht diesen Weg gehen, ich kann auch woanders abbiegen. Und das, finde ich, ist heutzutage super geil möglich.
Ja, definitiv. Also in dem Punkt, also um den Punkt zu finden und nochmal zu spannen, in dem Punkt sehe ich sehr, sehr viel mehr Entwicklung.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, da ist der Fortschritt deutlich schneller als jetzt in Geldthemen zum Beispiel.
Ja, total. Was ja irgendwie, das eine bedingt ja auch das andere. Und also in einer idealisierten Welt würde ich sagen, dass jeder, der approbiert hat, in einen Job geht und wenn dann die Uniklinik sagt, ja, wir zahlen dir 1200 Euro und den Rest in Lehre, dann sagt man, ha, lol, nein, und geht einfach. Und weil, ne, wir wissen alle mittlerweile, es ist ein Arbeitnehmermarkt, ihr findet da draußen eine Stelle, 100%, egal was ihr machen wollt. Wenn man so ein bisschen örtlich flexibel ist, findet man 100% eine Stelle, weil einfach händeringend gesucht wird. Und zwar eine Stelle, wo man besser bezahlt wird als irgendwie 900 Euro netto. Und Das wäre jetzt der idealisierte Wert. Ich weiß aber, dass das natürlich schwierig ist, diesen Schritt direkt so zu gehen. Und ich finde, man kann auch einfach mit sich zufrieden sein, wenn man da kleine Schritte macht, wenn man einfach das Problem anprangert zum Beispiel und öfter mal nachfragt. Oder dass man, wenn einem der Prof irgendwie fertig macht, dass man dann einfach mal fragt, warum ist das denn so? Einfach mal nachfragt. Man muss ja nicht irgendwie da direkt in die Revolte gehen, aber irgendwie niemand kann einem eine Nachfrage verwehren. Und dass man vielleicht im Kleinen da anfängt, ein bisschen gegenzusteuern, weil wenn jeder ein kleines bisschen gegensteuert, dann lösen wir halt eine Lawine aus im Endeffekt.
Vielleicht eine Überstunde weniger am Tag.
Ja, im Ernst, wenn es das und, ist, ja.
Ja, klar. Und die Pausen einhalten und ja, so Geschichten auf jeden Fall.
Für sich selber sorgen.
Was ich noch festgestellt
habe. Entschuldigung, bitte.
Oh ja, mega wichtig, auf jeden Fall. Was ich festgestellt habe, ist, dass so gerade am Anfang ist ja das Allerschwierigste und was die meiste Kraft kostet, ist irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ja? Dementsprechend hilft es total, standardisierte Protokolle zu haben. Jetzt nicht unbedingt nur medizinisch, ich meine, das ist was halt wirklich über die Zeit gelernt werden muss. Aber zum Beispiel für Prozessabläufe im Betrieb. Also dass man einfach ganz klar geregelt hat, wenn die und die Situation auftaucht, dann folgen wir den und den und den und den Schritten. Beispiel, jemand kann nicht zahlen oder sagt von vornherein schon, ja, ich kann diese Behandlung nicht finanzieren, sie ist aber nötig. So, dann wird Schritt A, B, C, D wird einfach durchlaufen als Standardprotokoll, damit man nicht in jeder Situation, wenn man wieder vor diesem Problem steht, neu nachdenken muss,
weil es kostet super, wahnsinnige super, ja, Kraft. Super Einwand.
Und was du ansprichst, diese Punkte, was man tun kann. Ich habe verschiedene Paper dazu gelesen und worin die sich alle einig sind, ist, dass es natürlich irgendwie von beiden Seiten kommen muss. Ne? Was wir gerade schon gesagt haben, der Arbeitgeber muss mitarbeiten und muss Bedingungen verbessern, weil wenn meine Arbeitsbedingungen einfach unter aller Sau sind, dann kann ich so viel Self-Compassion haben und so viel Aufmerksamkeit an den Tag legen für meine eigenen Mechanismen, dann komme ich ja gegen das System nicht an. Gleichzeitig kann mir mein Arbeitgeber ein super gutes Umfeld hinstellen, wenn ich dazu neige, mich komplett zu überarbeiten und nicht den Punkt finde, selber zu sagen, so und ab hier übergebe ich meine Patienten, gehe nach Hause. Jo, dann ist auch niemandem geholfen.
Ja.
Dementsprechend, ja, Zusammenarbeit ist wichtig und ich glaube, was man für sich selber immer, und da komme ich wieder auf die Details zurück, immer klar haben muss, sich selbst zu kennen, ist ein wahnsinniges Plus. Und wenn man weiß, wenn ich nicht mir vor Schichtbeginn meinen Tee gekocht habe, dann mache ich das in der Schicht nicht mehr, dann muss man daraus die Konsequenz ziehen, zu sagen, okay, ich bin 3 Minuten früher im Aufenthaltsraum, koche mir da meinen Tee und dann steht der fertig da. Und wenn immer ich zwischendurch 30 Sekunden habe, kann ich hingehen und mal kurz 2 Schlucke Tee trinken. Und dann gehe ich nicht am Abend komplett ohne Essen und Trinken aus der Klinik zum Beispiel.
Ja.
Ja, also wirklich sehr, sehr kleinschrittig sich aneignen, so Prozesse zu planen, auch wenn es einem wahrscheinlich ein bisschen dulli vorkommt am Anfang.
Ja, aber wirklich kleine
aber
Schritte.
Ja.
Solange sie in die richtige Richtung gehen, ist es super.
Ja.
Darf ich dazu dem Selbstkennenlernen mal kurz einhaken?
Klar.
Psychotherapie ist eine feine Sache. Wir leben in einer Welt, in der mentale Gesundheit immer noch maximal stigmatisiert ist. Ja, wenn ich mir ein Bein breche, dann lasse ich irgendwie meine Freunde auf dem Gips unterschreiben. Wenn ich irgendwie wegen einer Panikstörung in einer psychologischen Behandlung bin, dann erzähle ich das vermutlich niemandem. Und das ist Bullshit. Mhm. Ich verwende dieses Wort heute sehr häufig, aber es ist tatsächlich Bullshit.
Ja, ich muss auch eine kurze Erklärung nachliefern. Karim ist auch so nerdig, dass er Bullshit mit BS abkürzt. Also für alle, die sich zwischendurch gefragt haben, was er uns sagen will.
Was möchte der komische Typ uns wieder sagen? Ja, also.
Nein, du hast ja recht.
Ich möchte dafür eine Lanze brechen. Und zwar, also ich selber war und bin in Psychotherapie, weil ich A, Autist bin und das irgendwie für mich sehr, sehr wichtig ist, darüber viel zu lernen und mich selber besser kennenzulernen, das, was du vorhin gesagt hast. Aber ich hatte auch massive Panikstörungen, weil das Schlachthofpraktikum mich komplett zerstört hat. Das muss ich mal so ganz deutlich sagen.
Boah. Ja,
und ich will ja jetzt gar nicht, ich weiß, dass das dich irgendwie auch irgendwie nervt, dieses Thema, und deshalb, ich möchte da gar nicht zu sehr drauf rumreiten, aber ich möchte nur für mich sprechen. Mich hat es komplett mental fertig gemacht. Ich war fix und alle und hatte danach eine Panikstörung. Mhm. Wunderbar, klasse. So, ne, mhm. Wenn jemand irgendwie ein Kotelett geschnitten hat, bin ich halt umgekippt. Und das ist jetzt kein wünschenswerter Zustand.
Scheiße.
Und dann habe ich eine Psychotherapie dazu gemacht, habe die Mechanismen dahinter gelernt, habe Verhaltensweisen gelernt, die wie man gegensteuern kann. Und mittlerweile, ich meine, ich bin Vegetarier, ich esse jetzt kein Fleisch, aber ich kann es ertragen, wenn jemand anderes Fleisch isst, ohne dass mein Körper direkt in eine irrationale Panik verfällt. Und das ist die Power der Psychotherapie. Und deshalb möchte ich mal eine Lanze dafür brechen und sagen, wenn es euch nicht gut geht, ja, auch nur im Ansatz, dann könnt ihr eine Psychotherapie machen. Wenn es euch gut geht, könnt ihr auch eine Psychotherapie machen. Ich weiß, dass die Krankenkassen sich da teilweise irgendwie querstellen und so, aber arbeitet mit eurer Psychotherapeutin zusammen. Ich weiß, dass man immer eine Lösung findet, irgendwie da so einen Antrag zu genehmigen. Und es ist, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einfach um sich selber besser kennenzulernen, um alte Verhaltensmuster, die vielleicht zu Problemen führen, zumindest zu verbessern oder eine Wahrnehmung dafür zu schärfen. Und es ist einfach immer eine gute Idee. Und ja, spätestens, wenn ihr Probleme haben solltet, macht das einfach. Scheiß drauf, wenn irgendwie euer semi-rassistischer Onkel irgendwie sagt, nimm Lappen. Interessiert niemanden, wirklich. Wir sind zum Glück in einem Zeitalter, wo, guckt euch bitte auf Instagram irgendwie um, das ist einfach normalisiert. Es normalisiert sich langsam und ich kann nur jeden dazu aufrufen, Teil dieses Normalisierens zu sein. So, Punkt.
Gibt ja auch sehr diskrete Apps, die schon mal einen Einstieg erleichtern, wenn man es nicht schafft, jetzt irgendwo anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren. Dann kann man ja mit kleineren Dingen anfangen.
Ja, definitiv. Genau.
Good point auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja. Und ich würde gerne so ein bisschen schließen auf einer anderen Note und sagen, ja, die Zahlen sind schlimm und sie sind deutlich höher als in anderen Professionen, aber man kann das Spiel auch umdrehen. Die große Mehrheit aller Tierärzte hat einen erfüllenden Job, denen geht's psychologisch gut und die sind zufrieden mit ihrer Karriere.
Das ist doch ein schönes Schlussfazit. Finde ich gut. Auf das es noch mehr werden.
Auf das es alle werden.
Genau. Ja. Schön, das finde ich gut.
Alles klar.
Das gefällt mir. Also, geht positiv gestimmt da raus und verändert die Welt für euch und für andere.
Word.
Cool.
Mach's gut, Karim.
Bis nächstes Mal.